Impulse. Der KPMG-Podcast.
Ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des KPMG-Podcasts Impulse. Heute eine ganz spannende Diskussion an der Schnittstelle Betrug und hybrides Arbeiten. Vielleicht ein Begriffspaar, das nicht gleich augenfällig ist, aber wir werden sehen, das hat viel miteinander zu tun. Da darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen die Susanne Flöckner, Partnerin bei uns, die sich mit dem Thema Fraud, also Betrug und Compliance auseinandersetzt, und dem Thomas Schmutzer, der das Thema hybrides Arbeiten seit vielen, vielen Jahren auch wissenschaftlich bearbeitet. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde gerne mit dir, Susanne, einsteigen. Das Thema Betrug ist ja noch immer eins, mit dem man lieber nichts zu tun hat. Wie relevant ist es eigentlich in einem Unternehmensalltag? Passiert das manchen oder ist das eigentlich ein jetzt unabhängig von hybriden Arbeiten, oder ist das ein Thema, mit dem sich eigentlich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss?
Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Manche sind vielleicht mehr gefährdet als andere, aber in einer gewissen Größenordnung kommt Betrug in jedem Unternehmen vor. Die Frage ist, ob man es entdeckt oder nicht, ob es wesentlich ist oder nicht, oder ob es einfach mit akzeptiert wird in einem gewissen Umfang und eh allen bewusst ist. Auch sowas gibt's.
Es ist fast ein bisschen platt, aber mich interessiert es trotzdem. Wir haben Covid ist in vielen Bereichen sozusagen als Boost erlebt worden. Also das ist ja nicht nur das Thema hybrides Arbeiten, das ist sicherlich da ein Stück weit angeschoben worden. Es ist also auch viele Fragen im Gesundheitssystem, viele Fragen in unserem Krisen- und Katastrophenmanagement. Überall dient Covid so ein bisschen als Boost. Im Verhältnis mit Betrug und Betrugsbekämpfung, geht an dem Thema diese Pandemie völlig vorbei oder hat sie da auch eine Konsequenz?
Ne, da hat sie, in meinen Augen, hat sie zwei Konsequenzen. Das eine ist, dass die Gelegenheit für Betrug erhöht wird, weil der Druck erhöht ist. Wenn man sich vorstellt, dass Beschaffungen sehr schnell stattfinden müssen, können die normalen Vorgehensweisen bei Beschaffungen wie Einholen von Angeboten, Vergleiche, Verhandlungen so nicht stattfinden, weil etwas sofort da sein muss. Das bietet natürlich auch die Gelegenheit, dass man sozusagen sich vielleicht mit jemandem ins Boot holt, wo irgendwo auch Vereinbarungen neben Vereinbarungen getroffen wurden. Da sind wir schon beim Thema Betrug oder Veruntreuung, je nachdem, was da rauskommt, welchen Lieferanten man da ins Boot holt. Also das sind so die Risiken. Alles muss schnell gehen. Ich kann mein internes Kontrollsystem nicht sofort von heute auf morgen vom Office in ein Homeoffice versetzen. Das sind die Gelegenheiten, die sich aufmachen. Auf der anderen Seite zeigen Krisen auch immer, dass betrügerische Handlungen mehr herauskommen. Also die Tatsache, dass die großen Skandale jetzt herausgekommen sind, die in den letzten Jahren in den Medien waren, zeigen, dass Krisen halt dann doch auch oft betrügerische Handlungen ans Licht bringen. Das ist nicht untypisch, das sehen wir in jeder Krise.
Also wenn ich dich richtig verstehe, eine Mischung aus tatsächlich mehr Betrugsgeschehen und mehr Betrugssichtbarkeit, weil in der Sondersituation sozusagen solche Dinge einfach rausappern. Jetzt würde ich gerne noch eine Tangente da einfügen. Man kann viel, man kann kontrollieren, man kann absichern, man kann zusperren, man kann Schlösser einbauen, man kann alles Mögliche machen. Am Ende des Tages gibt es ja auch noch den Hebel Kultur. Spielt Kultur und Kulturarbeit da, sozusagen jetzt mal rein aus der Betrugs- oder aus der Fraud-Prävention heraus, eine Rolle, oder ist es eher sozusagen als etwas feinstofflich wahrzunehmen, das letztlich nicht hilft?
Doch. Also dieser klassische Ton from the top, die Kultur im Unternehmen, das ethische Verhalten, das spiegelt sich im gesamten Unternehmen wieder. Deswegen sehen wir, dass ja auch besonders wichtig ist, dass man so einen Verhaltenskodex implementiert, dass den Mitarbeitern auch klare Vorgaben gibt. Aber wenn die Mitarbeiter sehen, dass das Top-Management bereits, um ein Beispiel zu nennen, bewussten Förderbetrug macht, weil es Leute in Kurzarbeit schickt, obwohl die eh normal weiterarbeiten, dann ist es halt so, dass die Mitarbeiter, nicht alle, aber einige sich dann vielleicht auch nicht so daran halten. Und deswegen ist das Thema Kultur ein ganz wesentliches. Das Vorleben des richtigen Verhaltens. Auch die Null-Toleranz-Politik, wenn etwas herauskommt. Dinge, die wir sehr stark empfehlen, Schulungen in diesem Bereich zu machen auch. Beispiele, ja. Dilemmasituationen aufzeigen. Was würde ich machen, wenn sowas ist? Kann ich das annehmen? Kann ich das nicht annehmen? Mit wem muss ich informieren? Warum kann das mein Unternehmen gefährden? Das ist ja oft nicht nur ein finanzielles Risiko, über das wir reden, sondern sehr oft ein Reputationsschaden, der dann entstehen könnte.
Du reißt jetzt natürlich ein Riesenthema auf, weil Kultur ist ja vor allem quasi getragen von einem impliziten sozialen Konsens. Also wie immer ich den fördere, und vieles hast du jetzt angeführt, aber es ist letztlich ein sozialer Konsens in einer gewissen Community. An der Stelle muss ich jetzt quasi rüber zum Thomas, weil wenn ich dir zuhöre, Thomas, auch über die letzten Podcasts, hat der hybrides Arbeiten, und wir sagen ja Gott sei Dank alle nicht mehr Homeoffice dazu, oder zumindest viele nicht mehr, hybrides Arbeiten auch was mit Dislozierung zu tun und über die Dislozierung natürlich auch zu einer räumlichen und in der Konsequenz möglicherweise auch sozialen Distanz zu tun. Jetzt sagt die Susanne, Kulturarbeit ist ganz, ganz wichtig, um sozusagen Betrug und Betrugsakzeptanz gar nicht entstehen zu lassen. Wie gehe ich denn da auf der anderen Seite damit um, wenn ich sage, ich werde in Zukunft weniger physische Präsenz haben, um soziale Bande zu knüpfen und damit auch sozusagen Kultur sozial zu verfestigen?
Ich glaube, das ist die Herausforderung, die jetzt alle Unternehmen spüren bzw. vor sich haben, sich genau da eine Antwort zu überlegen. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht die eine Antwort, sondern die hängt wieder sehr damit zusammen, wie ist die DNA des Unternehmens und wie ist die DNA der Führungskräfte. Also wir sehen sehr viele Unternehmen, die jetzt beginnen, so Welcome-Wochen zu gestalten oder Rückholaktionen, quasi das Büro wieder besiedeln unter dem Titel, dass sie da einfach sich auch mit den Mitarbeitern erarbeiten, was ist denn so das Gemeinsame, was ist es? Weil die Leute, wenn sie zurückkommen auf den Arbeitsplatz, dann ist vielleicht niemand im Büro, dann fehlt das komplett. Also jetzt quasi diese Freude des Wiedersehens auch zu zelebrieren und sich dann aber auch neue Formate zu überlegen. Also das heißt, auch hier wird mit den Führungskräften sehr intensiv diskutiert oder in Führungskräfteentwicklungen, in die wir involviert sind, auch zu überlegen ist, wie kann eine Führungskraft für sein Team jetzt etwas finden, in einer Offline- und Online-Welt zu sagen, ich habe auf der einen Seite dieses Kulturelement und auf der anderen Seite wieder diesen klassischen Informationsaustausch. Das kann ganz pragmatisch sein, zu sagen, okay, der Schuhfix-Termin findet zweimal einfach kurz online statt und das dritte Mal wieder gepaart mit Termin und nachher einem Mittagessen, wo man über andere Dinge spricht. Das kann sein, so wie wir es jetzt bei uns teilweise machen, ich reserviere an einem Tag, sage ich, die Leute sind im Büro, wer kommt, kommt, und dort gibt es halt einfach ein bisschen was nebeneinander. Das heißt, ich muss Anreize schaffen, dass die Leute hier dieses soziale Miteinander wiederfinden. Und das ist eine ganz andere Aufgabe einer Führungskraft, weil bis jetzt war das einfach nicht notwendig. Die Leute waren ja großteils da. Das heißt, ich musste mir nicht überlegen, sondern sie haben mir gezeigt oder ich habe mitbekommen im Vorbeigehen, was los ist. Jetzt muss ich es in meinen Alltag aber einplanen, genau zu finden. Jetzt haben viele eins gemacht, sie haben sich dann Online-Termine ausgemacht, ja, mit Einzelgespräche und so weiter, ist man auch relativ schnell drauf gekommen, dass das dann plus 10 Stunden die Woche sind, die vielleicht nicht immer die Lösung aller Probleme sind. Das heißt, da ist jetzt so ein Trial-and-Error-Verfahren der Unternehmen. Was wir aber auch gelernt haben ist, da kann man natürlich Tipps und Tricks geben, das tun wir auch, also Impulse geben, sagen, was machen andere, aber ein ganz essentieller Schritt ist, und das ist das, was sich in den letzten Wochen stark auskristallisiert hat, die Führungskräfte sind ja per se davon überzeugt, dass sie gut führen und ihr Stil der richtige ist. Das heißt, man muss sie auf die Reise eigentlich mitnehmen, also das Bedürfnis weg. Die ersten Ansätze waren halt so 2 Tagesschulungen für Führungskräfte und da waren viele ziemlich überrascht, dass dann die Teilnahmequote eher unterirdisch war, sondern man muss jetzt so kleine Häppchen bauen, die sie so nebenbei machen, und die müssen gepaart sein mit Erfahrungsaustausch im Haus, weil ich glaube, das ist bis jetzt aus der Erfahrung der größte Aha-Effekt, wenn man einfach sieht, dass dieselben Menschen im selben Unternehmen ganz andere Dinge ausprobiert haben und wie die funktioniert haben. Dann lockt man die Leute heraus, dann fangen sie an nachzudenken und dann kann man quasi mit ihnen an diesen Dingen arbeiten.
Tipps und Tricks, da bleibe ich kurz hängen, das ist vielleicht für unsere Zuhörer auch was unmittelbar Hilfreiches. Also jetzt habe ich mal akzeptiert, ich bin ein Unternehmen, als Unternehmen per se muss ich mich mit dem Thema Betrug auseinandersetzen. Betrugsprävention hat viel mit Kulturarbeit zu tun. Darüber hinaus gibt es so einmal so 2, 3 pragmatische Dinge, wie ich mich dem Thema nähere, weil viele Unternehmen das bis wahrscheinlich über viele Strecken gar nicht wahrgenommen haben oder sich selber vielleicht auch als Einzelfall gesehen haben. Kannst du so 2, 3 Dinge mitgeben, Susanne, wo man anfangen kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Naja, also ich würde mal die größten Risiken mir ansehen aus dem internen Kontrollsystem heraus. Ganz pragmatisch, ist mein Zahlungsverkehr an eine hybride Arbeitswelt angepasst? Ja? Habe ich das so gemacht, dass jetzt nicht physisch 2 Personen freigeben müssen, geht meistens eh schon elektronisch, aber wie stelle ich sicher, dass das in einer hybriden Arbeitswelt genauso gut funktioniert wie nicht? Also da, wo das Geld direkt rausgeht. Auch bei der Beschaffung an den Schlüsselkontrollen, sind die in einer Nicht-Office-Situation genauso gut implementiert wie in einer hybriden Arbeitswelt. diese Kontrollen muss ich mal anschauen und falls nicht, muss ich da die Stellschrauben nachziehen. Gleichzeitig muss man die Mitarbeiter natürlich vermitteln, dass man nicht allen komplett misstraut und das deswegen so macht. Aber was ist passiert? Was haben wir gesehen? Die Leute haben angefangen, sich gegenseitig dann E-Mails zu schicken, um irgendwelche Bestätigungen zu schreiben, warum das die eine Zahlung jetzt freigegeben werden kann. Sie haben E-Workarounds gemacht und bewusst überlegt, wie man es dokumentieren kann. Aber das ist ja natürlich alles, führt dann zu einer Flut von E-Mails und Ineffizienzen, die auch nicht das sind, was sich ein Unternehmer vorstellt. Und gleichzeitig hat er natürlich seine unternehmerische Sorgfaltspflicht, die er einhalten muss, rein gesetzlich. Und deswegen muss er zeitnah sich daran machen und überlegen, wie er das umsetzen kann.
Ja, also die vielbeschworene digitale Kopie meiner persönlichen Unterschrift, um in Abwesenheit dann irgendwem beide Unterschriften zu schicken, ist keine gute Idee.
Nein, ist keine gute Idee. Außerdem kriegt man die aus dem Firmenbuch auch schon raus. Ich würde die sowieso nicht nehmen als irgendeine Unterschrift für ein wichtiges Dokument oder eine Freigabe.
Aber halt man das fest, also ein ganz pragmatischer wäre, wirklich umzustellen auf eine elektronische Signatur.
Ja.
Weil in Wirklichkeit eine Unterschrift heutzutage nicht mehr die Beweiskraft hat, die sie vielleicht noch vor 10 Jahren hatte.
In jedem Fall ist das so. Ist aber natürlich noch, trotzdem noch immer ein wesentliches Element unserer Kultur, eine Unterschrift, darf man nicht vergessen.
Ja, und man sieht ja auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Handysignatur steigt zwar in den Nutzerzahlen, aber ist in Österreich, glaube ich, noch immer bei knapp 20%. Also ist von der Gesamtbevölkerung, aber es ist die Durchdringung noch nicht so hoch, dass das da ist. Also ich unterschreibe das, was die Susanne erzählt, wenn man in unseren Projekten mit den Leuten spricht, sie finden alle Lösungen, die schwarz und weiß sind, sondern durchaus in den Grauschattierungen existieren. Und in den meisten Fällen muss man sagen, es passieren sie gar nicht böswillig, sondern wirklich, man will ja dem Unternehmen, der Sache, dem Kunden helfen, beginnt aber dann quasi in einer Spirale, sich vielleicht runter zu bewegen, weil man einfach auf andere Sachen hinausgeht. Ja, wir haben das ja gelebt vor 20 Jahren, wie E-Mails oder Zugänge dann von außerhalb des Büros nicht funktioniert haben, dann hat man sich das Dokument dann auf diese Gmail-Adressen oder Hotmail-Adressen geschickt, die das Unsicherste waren, was es gibt. Das heißt, man hat ja immer schon Wege gefunden. Und ich glaube, jetzt ist es so, man muss den Spieß umdrehen. Die Mitarbeiter sind immer schneller in der Hinsicht, um Lösungen zu finden. Man muss nur im Unternehmen etablieren, wie kann man solche Problemchen identifizieren? Wie kann man dann aber als Unternehmen die Lösung vorstellen, die man eigentlich will, die sicher ist, um einfach schnell zu sein? Weil die Gefahr ist jetzt einfach, wenn man das alles in große Projekte gießt, vergeht einmal ein Jahr. Die Lösungen haben aber nicht so viel Zeit. Aber ich glaube, man muss hier einen dualen Weg finden, zu sagen, ich muss die Mitarbeiter abholen und sagen, wo habt ihr Probleme im Alltag, in der Arbeit? Was sind die Risiken? Das Unternehmen kann damit schauen, wo muss ich eigentlich nachjustieren oder auch klar sagen, nein, das dürfen wir nicht. Also ich glaube, diesen Diskurs muss man einfach dann über alle Ebenen eröffnen.
Was ja auch wieder ein schöner Kulturbeitrag ist, weil man dann sozusagen die Awareness schafft und das auch mal sozusagen mit denen diskutiert, die dann tagtäglich davon betroffen sind. Auch das sozusagen im Versuch einer Zusammenfassung, was ich gehört habe, ist, Kulturarbeit ganz, ganz wichtig in der Betrugsbekämpfung und ganz, ganz wichtig hier neue Arbeiten im hybriden Arbeitsumfeld, neue Zugänge im hybriden Arbeitsumfeld zu finden und bitte drauf schauen, dass das, was jetzt pragmatisch als Workaround sich im Unternehmen etabliert hat, wie viel davon in einen Regelprozess übergehen kann, weil es wirklich schlau ist und auch sicher ist und auch sozusagen ein Auge darauf zu halten, was davon zwar geschickt ist, aber leider an Sicherheit so viel vermissen lässt, dass man es so nicht machen kann. Da muss man aber Alternative anbieten können. Und ich nehme von euch beiden mit, sowas kann auch mal ganz schnell und ganz pragmatisch gehen. Das sind nicht jedes Mal Jahresprojekte. Das ist ja eine gute Botschaft für jedes Unternehmen, das auf seine Kosten schauen muss, auch auf der Beraterseite. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.